26. Januar 2020. Wir hören heute die Bekehrungsgeschichte von Roy Schömann. Nachdem wir das Zeugnis des heiligen Paulus über seine wunderbare Bekehrung gehört haben, möchte ich gern allen unseren Hörern Roy Schömann vorstellen. Roy hat ebenfalls die Gnade einer Umkehr und auch Erleuchtung erleben dürfen. Wie wir vom heiligen Paulus gehört haben, ist ja so ein Zeugnis sehr wichtig, welches Paulus immer wiederholt hat und ihm auch als Legitimation für seinen Dienst galt. Wir kennen das Zeugnis geben auch heute, wenn Menschen über ihren Weg mit Gott oder noch besser über Gottes Weg mit ihnen sprechen. All das soll zur Dankbarkeit und zum Lobpreis führen. Als ich, Elia, in Mexiko Exerzitien gab, haben mich manche Teilnehmer auch nach meinem Zeugnis gefragt, wie denn mein Weg zum Glauben war. Auch wenn ich heute von Menschen höre, die von Jesus gerufen wurden, interessiert es mich, wie es geschah, um Gott zu preisen über all die Wege, die er zu den Menschen findet. Wenn wir nun den Weg von Roy hören, der als Jude zum katholischen Glauben fand, denke ich an den heiligen Paulus, dem es so wichtig war, dass die Kinder Israels ihren Herrn erkennen würden. Er brannte dafür. Etwas von diesem Brennen erkenne ich auch bei Roy Schömann, mit dem wir in Israel manchmal zusammenarbeiten. Sowohl er als auch wir von Harper Day und der Gemeinschaft Agnes Day haben den großen Wunsch, dass doch der Erstgeborene seinen Messias noch erkennen wird. Die Worte des heiligen Paulus klingen da wie ein nie aufhörender Ruf, bis er dann beantwortet ist. Da heißt es im Römerbrief: Euch aber den Heiden sage ich, gerade als Apostel der Heiden preise ich meinen Dienst, weil ich hoffe, die Angehörigen meines Volkes eifersüchtig zu machen und wenigstens einige von ihnen zu retten. Denn wenn schon ihre Zurückweisung für die Welt Versöhnung bedeutet, was wird dann ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Es beginnt nun der erste Abschnitt seiner Bekehrungsgeschichte.
I was born and raised Jewish.
Ich wurde als Jude geboren und wuchs als solcher auf. Wir lebten außerhalb von New York City. Meine Eltern waren deutsche jüdische Holocaust-Flüchtlinge. Mein Vater verließ Deutschland, solange es noch möglich war, kurz nachdem Hitler zur Macht kam. Meine Mutter hatte weniger Glück und sie floh nach Frankreich. Dort wurde sie von der Gestapo aufgegriffen und in einen Zug für ein Konzentrationslager gesetzt. Aber sie schaffte es zu entkommen, solange sie noch in Frankreich war, und floh in die USA, wo sich meine Eltern trafen und heirateten. Meine gesamte Kindheit war sehr jüdisch. Ich habe bis zur Universität eine jüdische Religionsausbildung erhalten. Als Jude war ich ziemlich fromm, aber ich verlor meinen Glauben an der Universität und wurde Atheist. Dann ging ich an die Harvard Business School, wo ich recht gut abschloss. Sie lud mich ein, Professor zu werden. Mit 29 Jahren war ich also ein neuer Professor an der Harvard Business School. Was ich in meinem ganzen Leben kannte, war, dass ich dachte, ich wüsste, dass es einen wirklichen Sinn im Leben geben muss. Als Kind vermutete ich, diesen würde ich erkennen, wenn ich in die persönliche Beziehung zu Gott eintrete. Ich dachte, dass es mit meiner Bar Mitzwa passieren würde, was der katholischen Konfirmation ähnelt, wenn der Junge 13 Jahre alt ist. Als das aber nicht geschah, war es einer der traurigsten Tage meiner Kindheit. Dann meinte ich, der wahre Sinn des Lebens würde kommen, wenn ich einen Führerschein bekäme oder wenn ich an der Universität anfangen würde oder wenn ich an der Harvard Business School angenommen würde oder wenn ich meine Karriere beginnen würde. Zu diesem Zeitpunkt war ich in meiner weltlichen Karriere erfolgreicher, als ich je erwartet hatte. Aber ich erkannte noch immer keinen Sinn und Zweck des Lebens. Der Unterschied war nun, dass es zu diesem Zeitpunkt nichts mehr gab, worauf ich mich freuen konnte, was meinem Leben einen Sinn geben würde. So geriet ich in die tiefste Verzweiflung meines Lebens, als ich dachte, wir sind wie ein chemischer Unfall, der 80 oder 100 Jahre lang lebt und es gibt keinen Sinn und Zweck des Lebens. In dieser Verzweiflung ging ich eines Morgens in der Natur spazieren, als ich die größte Gnade meines Lebens empfing. Ich war gerade in Gedanken versunken, als plötzlich der Schleier zwischen Erde und Himmel verschwand und ich mich sehr bewusst in der Gegenwart Gottes wiederfand. Jetzt sah ich mein Leben so, wie ich es nach dem Tod in der Gegenwart Gottes sehen würde. Ich sah, wie ich nach meinem Tod über alles empfinden würde. Ich sah alles, worüber ich glücklich sein würde und alles, was ich mir wünschte, anders gemacht zu haben. Ich sah, dass ich nach meinem Tod sehr bedauern würde, Zeit und Energie mit der Sorge verschwendet zu haben, nicht geliebt zu werden. Während jedes Augenblicks meiner Existenz wurde ich hingegen von einer Liebe gehalten, die größer war, als ich mir je vorstellen konnte und die von dem allwissenden, allliebenden Gott kam. Ein weiteres großes Bedauern wäre jede Stunde, die ich in den Augen des Himmels verschwendet hätte, um nichts zu tun. Ich sah, dass jede Handlung einen moralischen Inhalt hat, der für alle Ewigkeit wahrgenommen und aufgezeichnet wird. Jeder Augenblick hat die Möglichkeit, etwas von Wert in den Augen des Himmels zu tun, selbst wenn es nur ein kleines Gebet ist, für das wir in aller Ewigkeit belohnt werden. Und jede Gelegenheit, die wir verstreichen lassen, wird eine verpasste Gelegenheit für alle Ewigkeit sein. Ich war damals Professor für Wirtschaftswissenschaften und alles drehte sich um die Maximierung der Erträge. Ich sah, wie ich mein ganzes Leben lang in den Rückspiegel geschaut hatte und sagte mir, wenn das nur nicht passiert wäre, dann wäre ich heute glücklich. Nichts könnte jedoch weiter von der Wahrheit entfernt sein. Absolut alles, was mir je passiert war, war das Vollkommenste, was man aus den Händen eines allwissenden, alliebenden Gottes hätte empfangen können. Nicht nur einschließlich der Dinge, die damals das meiste Leid verursacht hatten, sondern vor allem der Dinge, die das meiste Leid verursacht hatten. Ich sah, dass es keinen Grund gab, sich jemals um etwas zu sorgen. Absolut alles, was mir passierte, war vollkommen geleitet worden. Aber der stärkste Teil dieser Erfahrung war, das absolut sichere Bewusstsein zu erhalten, dass Gott selbst, der Gott, der nicht nur alles geschaffen hat, was besteht, sondern die Existenz selbst geschaffen hat, mich nicht nur über meinen Namen kannte. Er hatte über mich gewacht und sich um mich gekümmert. Er hatte nicht nur alles gelenkt, was mir je passiert ist, sondern er hatte sich auch darum gekümmert, wie ich jeden Augenblick meiner Existenz auf sehr reale Weise empfand. Er war glücklich über alles, was mich glücklich machte, und traurig über alles, was mich traurig machte. Mir wurde bewusst, wie sehr Gott mich kannte und sich um mich sorgte. Das war der absolut überwältigendste Teil meiner Erfahrung. Ich wusste, dass der Sinn und Zweck meines Lebens darin bestand, meinem Herrn und Meister und Gott, der sich mir offenbart, anzubeten und ihm zu dienen. Aber was ich nicht wusste, war, wie sein Name war und welche Religion das war. Ich konnte ihn mir nicht als den Gott des Judentums vorstellen, der im Alten Testament weit entfernter und strenger erscheint als dieser Gott. Was nur logisch ist, weil die Beziehung zwischen Gott und Mensch vor Christus ganz anders war. Also betete ich darum, seinen Namen zu kennen, damit ich wüsste, welcher Religion ich folgen sollte, um ihn anzubeten und ihm angemessen zu dienen. Also betete ich, lass mich deinen Namen wissen. Es macht mir nichts aus, wenn du Buddha bist und ich Buddhist werden muss. Es macht mir nichts aus, wenn du Krishna bist und ich Hindu werden muss. Es macht mir nichts aus, wenn du Apollon bist, wenn ich ein römischer Heide werden muss, solange du nicht Christus bist und ich Christ werden muss. Er hat mir also seinen Namen nicht verraten. Offensichtlich war ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht reif dafür. Aber nach dieser Erfahrung war ich zum ersten Mal seit meiner Kindheit glücklich und ich wusste, dass es niemals einen Grund gab, sich zu sorgen, und ich wusste, dass wir für immer leben werden. Ich wusste, dass mein Leben eine tiefe Bedeutung besitzt, weil jeder Augenblick die Möglichkeit bietet, einen wertvollen Akt zu tun, für den wir in der Ewigkeit belohnt werden. Nach dieser Erfahrung wollte ich den Namen Gottes kennenlernen. Jede Nacht, bevor ich einschlief, sprach ich ein kurzes Gebet mit der Bitte, den Namen meines Herrn und Gottes kennenzulernen, der sich mir an jenem Tag gezeigt hat.
Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du. Deine gerechten